Heute ist aus Richter 16, die Verse 22 bis 31. Das Wort Gottes. Aber das Haar seines Hauptes fing wieder an zu wachsen, sobald es geschoren worden war. Als nun die Fürsten der Philister sich versammelten, um ihrem Gott Dagon ein großes Opfer zu bringen und ein Freudenfest zu feiern, sprachen sie: Unser Gott hat den Simson, unseren Feind, in unsere Hand gegeben. Und als das Volk ihn sah, lobten sie ihren Gott, denn sie sprachen: Unser Gott hat unseren Feind in unsere Hand gegeben, ja, den Verwüster unseres Landes, ja, den, der so viele der unseren erschlagen hat. Als nun ihr Herz guter Dinge war, sprachen sie: Ruft den Simson, damit er vor uns spiele. Da riefen sie den Simson aus dem Gefängnis, und er spielte vor ihnen, und sie stellten ihn zwischen die Säulen. Simson aber sprach zu den Burschen, der ihn an der Hand hielt: Lass mich los, damit ich die Säulen, auf denen das Haus ruht, anrühren und mich daran lehnen kann. Das Haus aber war voll von Männern und Frauen. Auch waren alle Fürsten der Philister dort und auf dem Dach etwa 3000 Männer und Frauen, die zusahen, wie Simson spielte. Simson aber rief den Herrn an und sprach: Mein Herr, Herr, gedenke doch an mich und stärke mich doch, o Gott, nur diesmal noch, damit ich mich an den Philistern mit einem Mal für meine beiden Augen rächen kann. Und Simson umfasste die beiden Mittelsäulen, auf denen das Haus ruhte, die eine mit seiner rechten und die anderen mit seiner linken Hand, und stemmte sich gegen sie. Und Simson sprach: Meine Seele sterbe mit den Philistern. Dann neigte er sich mit seiner ganzen Kraft. Da fiel das Haus auf die Fürsten und auf alles Volk, das darin war, so dass die Zahl der Toten, die er in seinem Sterben tötete, größer war als die Zahl derer, die er während seines Lebens getötet hatte. Da kamen seine Brüder und das ganze Haus seines Vaters herab und hoben ihn auf und trugen ihn hinauf und begruben ihn zwischen Zorea und Estaol im Grab seines Vaters Manoach. Er hatte aber Israel 20 Jahre lang gerichtet.
Ja, schönen guten Abend. Schön hier zu sein. Kann man mich hören? Ja, jetzt kommt der Sound. Wir sind im Richterbuch, Richter Kapitel 16. Wir neigen uns dem Ende des Richterbuches zu. Und das Richterbuch ist ja echt so ein spezielles Buch im Alten Testament. Eigentlich so dieser Chorus, den wir mitnehmen können, immer wieder aus dem Richterbuch ist: Jeder tat, was recht war in seinen Augen. Klingt ziemlich postmodern, obwohl es schon so alt ist, das Buch. Ist in unserer Zeit gar nicht so anders. Und ja, Simson ist quasi der Höhepunkt in dieser Zeit, als Richter berufen von Gott, um Recht zu sprechen in der Zeit, wo es noch keinen israelischen König gab. In welcher Lage befand sich Simson jetzt am Ende seiner 20 Jahre Richteramtes? Wir müssen sagen, aufgrund seiner Sünde, aufgrund seinem persönlichen Versagen, seinem Stolz, in keiner guten Lage. Simson hat sexuell unrein gelebt, ist zu einer Hure eingegangen, hat sich von der Delilah verführen lassen und ist in Gefangenschaft gelandet, mit Ketten gebunden, in der Hand seiner Feinde, Erzfeinde, in der Hauptstadt in Gaza gefangen. Ihm wurden die Augen ausgestochen, er hatte kein Sehvermögen mehr. Und er wurde gedemütigt durch harte körperliche Arbeit, das Mahlen von Getreide. Und dann lesen wir hier in dem letzten Abschnitt, die fünfte Predigt jetzt schon zu Simson, im letzten Abschnitt in Vers 22: Allmählich wuchs ihm aber das Haupthaar wieder, nachdem es abgeschoren worden war. Und wir erinnern uns zurück, also die meisten von euch, vielleicht wenn ihr christlich aufgewachsen seid, dann kennt ihr aus den Kinderbibeln vielleicht die ein oder andere Geschichte von Simson. Wobei Simson, der wird auch nicht so gerne genommen, weil der ist fast so ein Anti-Held, so ein Antitypus fast schon. Simson hatte seine göttlich gegebene Kraft verloren, weil ihm die Haare abgeschnitten worden waren. Und das war mit seinem Nazirea-Gelübde verbunden. Ein Gelübde im Alten Testament, was eigentlich Erwachsene vor Gott gemacht haben, sich die Haare haben lang wachsen lassen, keinen Alkohol konsumiert haben, sich von der Frucht des Weinstocks enthalten haben, keinen Kontakt mit irgendwie etwas Totem hatten, mit Leichen. Und die ausgedrückt hat, dass sie Gott geweiht sind, dass sie Gott hingegeben sind. Und die Haare von Simson, die hatten an sich eigentlich nichts Magisches. Sie waren aber ein Zeichen, dass er verbunden war mit Jahwe, mit Gott. Und von dem her auch von seiner außergewöhnlichen Kraft, die eben von Jahwe kam und nicht von seinen Haaren. Und das Abschneiden der Haare symbolisiert hier in Richter 16, kurz vor unseren Versen hier, auch den Bruch, den Simson mit seiner Verbindung zu Gott hatte, den Bruch, den Simson mit Jahwe hatte. Das heißt in Vers 20, er wusste aber nicht, also Simson, dass der Herr von ihm gewichen war. So tragisch, oder? So eine tragische Aussage, er wusste nicht, dass der Herr von ihm gewichen war. Zeitweise lässt uns der Herr oft in seiner Gnade weiterlaufen und er erzieht uns nicht sofort alle seine Segnungen, selbst wenn wir in Ungehorsam leben wie Simson, wobei wir trotz alledem nicht immer davon ausgehen können, dass Gott das nicht auch sofort tut, wenn wir in Ungehorsam leben. Aber irgendwann kommt der Punkt im Leben eines Gläubigen, an dem Gott ihm die Segnung seiner Gnade auch tatsächlich entzieht, aber nicht, weil er es böse meint, sondern, wie es auch im Neuen Testament heißt, auch in den Sprüchen im Alten Testament, um uns zu erziehen, um uns zur Umkehr zu bewegen. Und das war bei Simson am Ende seines Lebens ebenso der Fall. Simson ist erstens in dieser Richterzeit, eine schwierige Zeit in Israel, im Alten Testament, ungefähr 1200 vor Christus, Simson ist ein Typus für Israel in der Richterzeit. Aber auch darüber hinaus, würde ich sagen. Er war erwählt von Geburt an oder vor seiner Geburt sogar. Er war Gott geweiht, er war reich gesegnet, aber er ist fremden heidnischen Frauen nachgelaufen, die andere Götter, Götzen verehrt haben, so wie Dagon, die Philister. Wie begann die Erzählung von Simson in Richter 13? Ich glaube, es ist gut, sich daran nochmal zu erinnern. Das ist dieser Zyklus, den wir immer wieder im Richterbuch haben. Aber die Kinder Israels taten wieder, was böse war in den Augen des Herrn. Da gab sie der Herr in die Hand der Philister 40 Jahre lang, die längste Zeit Unterjochung im gesamten Richterbuch. Die Philister waren also in Gottes Hand wie ein Werkzeug, um sein ungehorsames Volk zu erziehen und wieder auf den rechten Weg zu bringen. Und ja, und Simson war auch kein perfekter Retter, aber wir sollten uns auch über Israel insgesamt in dieser Phase, in dieser Geschichtszeit wundern. Denn normalerweise schreit das Volk an irgendeinem Punkt, wo sie unterjocht sind von anderen Völkern, um Hilfe. Oder kehrt um von ihren bösen Wegen. Aber wir hören rein gar nichts vom Volk Israel in dieser Zeit. Sie waren scheinbar sehr zufrieden in dieser Unterjochung, in dieser Abhängigkeit, die letztlich auch verbunden war, wie wir immer wieder erfahren im Richterbuch, auch mit Götzendienst, nämlich der Verehrung von Göttern, die keine Götter waren. Und dann sehen wir sogar in Richter 15, ein Kapitel vor unserem Kapitel, dass sogar der Stamm Juda Simson in seinem Widerstand gegen die Philister gehindert hat, anstatt ihn dabei zu unterstützen. Aber Gott begann seinem Volk durch Simson unverdient Gnade und Rettung zu schenken, obwohl sie nicht einmal danach gefragt oder danach gesucht haben. Zweitens sehen wir bei Simson, dass Simson zwar jetzt hier am Ende von Gott tatsächlich auf eine gewisse Art und Weise verlassen war, aber niemals, und das ist ermutigend, niemals gänzlich von Gott verlassen war. Er war verlassen von Gott, aber niemals gänzlich verlassen. Hier in Vers 22 in Richter 16 gibt nach dem ersten oder nach dem erneuten Fall Simson gibt es Hoffnung. Allmählich wuchs ihm aber das Haupthaar wieder, nachdem es abgeschoren worden war. Wir erahnen genau hier schon im ersten Vers von unserem Abschnitt, Gott ist mit Simson noch nicht am Ende. Trotz seiner Sünde, trotz seinem Versagen, es gibt noch Hoffnung. Und das sollte auch uns ermutigen, trotz unserem Versagen, trotz unserer Sünde, Gott hat Simson nicht gänzlich aufgegeben oder ihn verlassen. Gott hat Israel auch in dieser Phase der Geschichte nicht gänzlich verlassen. Und Gott hat auch dich in deinem Versagen nicht gänzlich verlassen. Seine Gnade ist immer ein Gebet weit entfernt. Selbst mitten, wie Simson hier jetzt in unserem Abschnitt, im Götzentempel von Dagon. Selbst wenn du dich da in diese Lage hineingebracht hast und erkennst, wo du gerade stehst und was du getan hast, ist Gott ein Gebet weit entfernt. Umkehr, und das ist das Ermutigende, am christlichen Glauben ist immer möglich. Selbst wenn du erkennst, du weißt, was ich meine. Leider, und das ist so tragisch im christlichen Leben, auch in unserer Nachfolge Jesus hinterher, leider kommen wir in unserer Blindheit, augenlos wie wir sind, wie Simson, oft erst an diesem Punkt im Götzentempel mitten bei Dagon, uns nach Gott, nach dem wahren Gott auszustrecken, wenn Gott uns gedemütigt hat. But cast down does not mean cast off, habe ich in einem Kommentar gelesen, und das finde ich, trifft es ganz gut. Und ich finde, es ist bezeichnend, hier kleine Seitenbemerkung nochmal, dass Simson die Augen ausgestochen wurden. Das ist hart, ja, das ist Altes Testament, Mord und Totschlag, gerade im Richterbuch. Aber was ist über die Augen von Simson immer wieder geschehen? Er hat immer wieder falsche Frauen begehrt, die ihn auch in Sünde verführt haben. Und ganz plastisch zeigt uns dies im übertragenen Sinne, Sünde, Zielverfehlung Gott gegenüber, macht uns blind. Sünde macht uns blind. So wie Delilah auch ein paar Verse zuvor Simson mitten in der Nacht verführt hat. Und ich musste an das gesamte Kapitel 3, als ich die Predigt vorbereitet habe, denken, von Klagelieder. Klagelieder lesen wir häufig nicht, also lest ihr wahrscheinlich nicht so häufig in eurer andächtigen Bibellese, wahrscheinlich Klagelieder. Klagelieder 3, und ich kann euch nur dazu ermutigen, das tatsächlich mal zu Hause zu nehmen und nachzulesen und euch in die Lage von Simson zu versetzen, genau an diesem Punkt, wo er gerade in seinem Leben steht, am Ende seiner Karriere sozusagen. Und Vers 22 hier in unserem Abschnitt in Richter 16 sagt uns Folgendes im Prinzip, was Klagelieder 3, 21 bis 32, und überspringen da ein paar Verse, uns sagt. Da heißt es, dieses aber will ich meinem Herzen vorhalten und darum will ich Hoffnung fassen. Gnadenbeweise des Herrn sind's, dass wir nicht gänzlich aufgerieben wurden, denn seine Barmherzigkeit ist noch nicht zu Ende. Und das sehen wir auch bei Simson in diesem Abschnitt. Sie ist jeden Morgen neu und deine Treue ist groß. Der Herr ist mein Teil, spricht meine Seele, darum will ich auf ihn hoffen. Und das sehen wir auch in dem Gebet von Simson, wo wir noch zu kommen. Der Herr ist gütig gegen die, welche auf ihn hoffen, gegen die Seele, die nach ihm sucht, die sich nach ihm ausstreckt. Und das hat Simson ja in diesen ganzen Kapiteln selten getan, nur einmal lesen wir von dem Gebet von ihm. Und dann Vers 31 bis 32, was die Lage von Simson beschreibt. Denn der Herr wird nicht auf ewig verstoßen, sondern wenn er betrübt hat, wenn er gedemütigt hat, wenn er erzogen hat, so erbarmt er sich auch nach der Fülle seiner Gnade. Das trifft total auf Simson zu. Oder wie Paulus in Römer Kapitel 11, Vers 29 über Israel, über das ungehorsame Israel sagte, Jesus als ihren Messias verworfen und abgelehnt haben und sagt, denn unwiderruflich, sagt er, sind die Gnadengaben und die Berufung Gottes, und spricht das über Israel aus. Bis zum Tag seines Todes würde Simson ein Nazirer sein. Das war verheißen in Richter 13, Vers 7, könnt ihr nachschlagen. Es war seiner Mutter verheißen worden, bevor er überhaupt geboren war, denn ein Gottgeweihter soll der Knabe oder der Junge von Geburt an bis zu seinem Todestage sein. Wir sehen hier also in markanter Weise eines der Hauptthemen des Richterbuches, die Spannung zwischen Bedingtheit und Bedingungslosigkeit. Die Philister, die Heiden, die kannten nur bedingte Götter, Götter, die man magisch manipulieren kann. Aber der Gott der Bibel ist ein Gott der Gnade, der uns sogar dann treu bleibt, wenn wir ihm untreu werden. Und das sehen wir immer wieder im Richterbuch. Er ist nicht an den Nazirea-Gelübde gebunden, auch nicht dadurch eingeschränkt. Und das gilt auch für dich, der du deiner Sünde vielleicht nachgegeben hast, das Ziel wieder mal verfehlt hast und vielleicht fühlst du dich auch verlassen. Ja, und du hast den Heiligen Geist betrübt, aber du kannst noch immer beten, wie Psalm 51. Nimm deinen Geist wie David, nimm deinen Geist nicht von mir, vergib mir meine Schuld, gib mir einen willigen Geist, gib mir ein Herz, was dir gehorsam sein will. Also Simson ist ein Typus für Israel in der Richterzeit, aber auch darüber hinaus. Auch ein Typus in gewisser Weise für einen Christen, der nicht im Geist lebt, im Heiligen Geist, sondern eher nach seiner alten Natur im Fleisch lebt. Und drittens, Simson, und ich möchte Simson, auch wenn er echt ein streitbarer Charakter ist, auch ein bisschen in ein positives Licht rücken, und das, denke ich, macht Gottes Wort auch in den ganzen Kapiteln. Simson ist ein Typus für Christus, aber eben nur ein Typus. Simson ist tatsächlich ein Typus für Christus, aber eben nur ein Typus. Simson ist, glaube ich, nicht umsonst der Richter, der ja einfach den meisten Stoff hat im Richterbuch, von dem berichtet wird. Seine Geschichte hebt sich von allen anderen ab und ist echt in vielen Aspekten außergewöhnlich. Und dennoch zeigt sich natürlich in seiner Geschichte, dass ein größerer Befreier, ein größerer Retter, ein größerer Richter notwendig war, um Israel oder letztlich um uns Menschen zu erretten. Wir sehen auch da eine Entwicklung im Richterbuch. Ist es ein Richter, der berufen wird, und dann ja, lösen sie sich durch die Unterjochung von den Kanaanäern oder anderen Völkern, indem 300 Männer kämpfen oder mehrere Männer kämpfen. Hier am Ende ist es nur noch ein Richter, eine Person, die sich gegen die Feinde Gottes erhebt. Und ja, Simson war physisch stark, aber er hatte auch eine Schwäche für Frauen, für die er eigentlich keine Schwäche haben sollte. Und darin können wir alle unsere menschliche Schwäche sehen. Seine Nachfolge, Simsons Nachfolge, war halbherzig und kompromissbereit. Und in manchen Aspekten, wie ich schon gesagt habe, ist er fast ein Antiheld. Er hat eine Schwäche für Philisterinnen, für Prostituierte. Er rührt sogar als Nazirer, obwohl er dieses Gelübde gemacht hat, Leichname an. Wahrscheinlich hat er sogar ein Trinkgelage gehalten, als er die Philisterin halten wollte. Der Text sagt es nicht genau. Und wenn wir heute die Geschichte von Simson abschließen und Parallelen eben zu Jesus Christus ziehen, wollen wir im gewissen Sinne das Ganze betrachten. Und es ist hilfreich, nochmal auf den Anfang auch von Simsons Leben zu schauen. Das ist irgendwie im Prinzip so, wie der Retter ist da, ne? Das erinnert so ein bisschen an Advent, auf den wir so langsam zugehen. Wie bei Jesus ist es eine wundersame Geburtsgeschichte bereits vor der Geburt von Simson, die mit einem Wunder beginnt. Nämlich Manoas Frau, die nicht namentlich erwähnt wird, konnte auf natürlichem Wege keine Kinder bekommen und bekommt dennoch die Verheißung eines Kindes, so wie auch später, knapp 1200 Jahre später, Maria, noch wundersamer natürlich, die Verheißung eines Kindes bekommt, ohne je einen Mann erkannt zu haben. Und dann erscheint der Engel des Herrn, wie auch bei Jesus, und kündigt die Geburt an und sagt die Zukunft voraus. Und Simson war Gott auf eine besondere Weise geweiht. Er sollte ein gottgeweihter Nazirer, und das ist das Besondere dabei, von Geburt an sein. Schon seine Mutter sollte deshalb Gott geweiht sein in ihrer Schwangerschaft, bis Simson geboren wurde. Und Jesus war als Sohn Gottes natürlich gekommen, als Mensch, der Gottgeweihte schlechthin. Simson wird mit einer Verheißung geboren. Er aber wird anfangen, heißt es in Richter 13, Vers 5, Israel aus der Hand der Philister zu erretten. Er wird anfangen, das zu tun. Jesu Geburt wird ebenso mit einer Verheißung an Josef angekündigt in Lukas. Und sie wird einen Sohn gebären, und du sollst seinen Namen Jesus nennen, denn er wird sein Volk retten von seinen Sünden. Simson fängt lediglich an, Gottes Volk von Gottes Feinden zu erretten. Jesus aber rettet vollkommen. Jesu Rettung war im Gegensatz zu Simsons Rettung ein für alle Mal, wie es in Hebräer 10, Vers 10 heißt. Über Simsons Aufwachsen heißt es, der Junge wuchs heran, Richter 13, Vers 24, und der Herr segnete ihn und der Geist des Herrn fing an, ihn zu treiben. Über Jesu Aufwachsen heißt es in Lukas 2, Vers 40 und 52, das Kind aber wuchs und erstarkte, erfüllt mit Weisheit, und Gottes Gnade war auf ihm. Und Jesus nahm zu an Weisheit und an Alter und Gunst bei Gott und den Menschen. Wir sehen öfters, wie der Geist des Herrn Simson befähigt hat. Es war nie Simsons Kraft, sondern immer Gottes Geist. Nur in Richter 16, nur in diesem tragischen letzten Kapitel von Simson, wird Gottes Geist nicht erwähnt. Im Gegensatz dazu war bereits die Empfängnis von Jesus durch den Heiligen Geist. Und später sehen wir dann auch, dass der Geist Gottes einmalig sichtbar auf Jesus herabsteigt, in Form einer Taube, auch das Symbol der Calvary Chapel. Und dieser Geist blieb auf ihm. Simsons Kraft war ein Wunder, so wie Jesu Kraftwirkungen ein Wunder waren, seine Heilungen, Vermehrung von Brot etc. Simson wurde schlussendlich von einer ihm sehr nahestehenden Person, der Delilah, für Geld verraten, so wie Jesus von einem seiner vertrauten Jünger für Geld verraten wurde. Wie Jesus wird Simson von den Heiden gefangen genommen, gefoltert und öffentlich erniedrigt. Wir lesen hier in unserem Abschnitt in Vers 25, als nun ihr Herz, das Herz der Philister, guter Dinge war, riefen sie, lasst Simson herkommen, damit er uns belustige. So ließ man denn Simson aus dem Gefängnis holen und er musste vor ihnen spielen, wie auch immer das aussah, da man ihn nun zwischen die Säulen der Halle gestellt hatte. Simson wurde zunächst gefoltert, indem man ihm die Augen ausgestochen hat. Er wurde in Ketten gelegt und zu Zwangsarbeit verurteilt. Jesus wurde ebenso am Ende in Ketten gelegt. Er wurde gegeißelt, also ausgepeitscht nach römischer Art, mit Knochenstücken in der Peitsche oder Metallkugeln und letztlich auch dazu gezwungen, sein eigenes Kreuz zu tragen. Auch Jesus wurde öffentlich gedemütigt, erniedrigt und verspottet. Und verspottend wurden ihm auch dann Mantel und Dornenkrone angezogen. Jesus wurde bespuckt, ihm wurden die Augen, wenn ihr euch erinnert, auch eine interessante Parallele zu Simson, Jesus wurden die Augen verbunden, er wurde geschlagen und dann haben die römischen Soldaten ihm gesagt, er soll weissagen oder ihnen sagen, wer ihn gerade geschlagen hatte. Ganz zu schweigen natürlich von den Verspottungen am Kreuz selbst, die auch eine starke Parallele zu Simsons öffentlicher Verspottung bilden. Matthäus 27, Vers 39 bis 44. Aber die Vorübergehenden, die am Kreuz von Jesus vorübergegangen sind, lästerten ihn, schüttelten den Kopf und sprachen, der du den Tempel zerstörst und in drei Tagen aufbaust, rette dich selbst. Wenn du Gottes Sohn bist, so steig doch vom Kreuz herab. In gleicher Weise spotteten aber auch die obersten Priester samt den Schriftgelehrten und Ältesten und sprachen, andere hat er gerettet, sich selbst aber kann er nicht retten. Ist er der König Israels, so steige er vom Kreuz herab und wir wollen ihm glauben. Er hat auf Gott vertraut, der befreie ihn jetzt, wenn er Lust an ihm hat. Denn er hat ja gesagt, ich bin Gottes Sohn. Ebenso schmähten ihn auch die Räuber, die mit ihm rechts und links an der Seite gekreuzigt waren. Wie Jesus am Kreuz, so betet auch Simson kurz vor seinem letzten Atemzug. Und im Gebet Simsons sehen wir auch, wie er tatsächlich geistlich gereift ist, im Gegensatz zu dem Kapitel zuvor. Simson betet sogar, bevor er handelt. Auch eine kleine Veränderung, die bei ihm zum Kapitel davor stattgefunden hat. In diesem Gebet nennt er Jahwe seinen Herrn. Endlich. Er nennt Jahwe seinen Gott und er hat endlich begriffen, auch wenn es lange gebraucht hat, woher seine Kraft eigentlich kommt. Und er betet, verleihe mir nur dieses eine Mal noch Kraft. Er hat verstanden, woher sie kommt. Und es hat lange gebraucht, bis er an diesen Punkt gekommen ist. Und Simson bittet Gott hier zum ersten Mal um Kraft. Simson hat verstanden, dass Gott jedes Recht gehabt hätte, ihn in dieser Situation tatsächlich allein zu lassen. Aber er bittet demütig um Gottes Gedenken und Gottes Eingreifen in dieser Situation. Und hier beweist Simson selbst in seiner Niederlage, in seiner Demütigung, tatsächlich wirklich Glauben. Und wie Lukas letzten Mittwoch auch gesagt hat, in Hebräer 11 im Neuen Testament ab Vers 32 wird Simson auch als einer der Glaubenshelden beschrieben, wo auch sein Name erwähnt wird. Und in den Versen, die darauf folgen, heißt es dann über diese Glaubenshelden, über Simson etc., die durch Glauben Königreiche bezwangen. Und dann Vers 34, sie sind aus Schwachheit zu Kraft gekommen, sind stark geworden im Kampf. Aus dieser Schwachheit und diese Kraft, die sehen wir hier am Ende auch von Simson. Und dann Vers 35, andere aber ließen sich martern und Vers 36, und andere erfuhren Spott und Geißelung, dazu Ketten und Gefängnis. Das trifft auch auf Simson zu. Simson musste von Gott erniedrigt werden, damit er aus seiner Schwachheit stark werden konnte. Aber sein Gebet ist natürlich im Vergleich zu Jesus auch immer noch egoistisch. Was betet er? Er betet auch um Rache für seine Augen. Simson stirbt, um Rache zu nehmen an seinen Feinden und dem, was sie ihm zugefügt haben. Jesus hingegen stirbt natürlich nicht, um Rache zu nehmen, sondern freiwillig und unschuldig um die Strafe und den Zorn und die Vergeltung Gottes, die wir eigentlich verdient gehabt hätten, die andere eigentlich verdient gehabt hätten, auf sich zu nehmen. Und wie Jesus am Kreuz seine beiden Hände ausstreckt und stirbt und seinen Kopf neigt, sein Haupt neigt, so stirbt Simson auch auf eine ähnliche Art und Weise, indem er die Säulen, wie auch immer das aussah, umarmt und niederreißt. Simson war am Ende im Tempel, dem Tempel Dagons. Was fand da statt? Götzendienst, falsche Anbetung. Und dieser Tempel, dieser Götzendienst, wurde durch seinen Tod zerstört, so wie auch Jesus durch seinen Tod alle falsche Anbetung Gottes getragen und zerstört hat, indem er seinen eigenen Tempel, seinen eigenen Leib für dich und mich hingegeben hat. Und natürlich befand sich Simson im Gegensatz zu Jesus aufgrund seiner eigenen Sünde in dieser Situation, in der er war. Jesus hingegen ist natürlich gekreuzigt und gestorben aufgrund von Simsons Sünde, aufgrund der Sünde der Philister, aufgrund des Götzendienstes der Philister, aufgrund von deiner und meiner Sünde, obwohl er immer zur Ehre Gottes gelebt hat. Und dieser scheinbare Triumph der Philister und ihres Gottes Dagons, der wandelt sich auf einmal in Simsons Tod, in ihre größte Niederlage und seinen größten Sieg. Der Sam ist auch gerade hier zu Besuch aus Australien, der hat das auch mal an Ostern gesagt, so in diese Richtung gehend. Diese vermeintliche Niederlage von Jesus war eigentlich sein größter Sieg. Da heißt es in Vers 30 hier am Ende, da fiel das Haus oder der Tempel auf die Fürsten und auf alles Volk, das darin war, sodass die Zahl der Toten, die er in seinem Sterben tötete, größer war als die Zahl derer, die er während seines Lebens getötet hatte. So wie Jesus auf eine mysteriöse Art und Weise durch seinen Tod am Kreuz alle gottfeindlichen Mächte besiegt hat. Kolosser 2, Vers 13 bis 15, Neue Genfer Übersetzung. Ja, Gott hat euch zusammen mit Christus lebendig gemacht. Ihr wart nämlich tot. Tot aufgrund eurer Verfehlung und wegen eures unbeschnittenen, sündigen Wesens. Doch Gott hat uns alle unsere Verfehlungen vergeben. Den Schuldschein, der auf unseren Namen ausgestellt war und dessen Inhalt uns anklagte, weil wir die Forderung des Gesetzes nicht erfüllt hatten, hatte für nicht mehr gültig erklärt. Wie? Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt und die gottfeindlichen Mächte und Gewalten entwaffnet und ihre Ohnmacht vor aller Welt zur Schau gestellt. Durch Christus hat er einen triumphalen Sieg über sie errungen. In seinem Sterben, in seiner Schwäche. Man könnte eigentlich sagen, einer der wichtigsten Momente in Simsons Leben war sein Tod. Und so war es auch bei Jesus. Simson errang durch seine Erniedrigung, durch seine stellvertretende Hingabe für das Volk Israel, in seinem Tod einen großen Sieg über die Feinde Gottes, so wie auch Jesus den Triumph über Sünde, Tod und Teufel errungen hat am Kreuz. Und das ist das Mysterium des Kreuzes. Sieg in der vermeintlichen äußeren Niederlage. Was auch schon die ersten Christen dazu motiviert hat, für diesen Glauben zu sterben. Sieg in der vermeintlichen Niederlage. Aber im Gegensatz zu Simson ist Jesus natürlich von den Toten auferstanden. Und in Jesu Tod werden nicht über 3000 Männer und Frauen wie hier bei Simson in den Tod gerissen, sondern wie wir in Apostelgeschichte 2, 41 bei der ersten Verkündigung dann lesen, über 3000 Männer und Frauen ins Leben gerufen. An Pfingsten. Ins Leben gebracht. Durch das, was dieser eine Mann, Jesus, getan hat. Hebräer 2, Vers 9. Wir sehen aber Jesus, der ein wenig niedriger gewesen ist als die Engel wegen seines Todesleidens, mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Er sollte ja durch Gottes Gnade für alle Menschen den Tod schmecken. Denn es war dem angemessen, um dessen Willen alles ist und durch den alles ist, da er viele Söhne oder Töchter zur Herrlichkeit führte durch seinen Tod und seine Auferstehung. Den Urheber ihres Heils, Jesus, durch Leiden zu vollenden. Denn sowohl der, welcher heiligt, als auch die, welche durch ihn geheiligt werden, sind alle von einem, sind alle von Jesus. Aus diesem Grund schämt er sich auch nicht, sie Geschwister oder Brüder zu nennen. Jesus entmachtete in seinem Sterben selbst den Tod. wie Paulus das in 1. Korinther 15 sagt und ausruft, verschlungen, und damit das Alte Testament zitiert, verschlungen ist der Tod in Sieg. Simson wie Jesus besiegen den Feind durch ihren Tod. Und die Philister waren im Alten Testament, wie wir dann auch später in den Samuel-Büchern sehen, Erzfeinde vom Volk Israel, vom Gottesvolk. Aber diese Herrschaft war ja nicht nur eine physische Unterjochung, sondern betraf auf einer geistlichen Ebene natürlich auch den Götzendienst. Und Gott rettet sein Volk vor allem aus dem Götzendienst, nicht nur von den sichtbaren Feinden, indem er den Tempel Dagons samt der Führung der Philister zum Einsturz bringt, zeigt Gott hier durch Simson seinem Volk, dass es nur einen wahren Gott gibt. Und wie wir bei den Philistern sehen, führt Götzendienst tatsächlich auch hier am Ende in den Tod. Am Ende in den ewigen Tod, in die Trennung von der Quelle allen Lebens, nämlich Gott selbst. Im Kreuz trägt und errettet Jesus von aller falschen Anbetung Gottes. Und dann sehen wir am Ende von Simson auch, von Simsons Leben noch, wie sein Leichnam versorgt wird, so wie auch Jesu Leichnam versorgt wurde. Und es heißt, dass Simson Israel 20 Jahre gerichtet hat. Und wir erfahren im Neuen Testament, dass Jesus die Welt eines Tages richten wird. Und wie Israel im Richterbuch und auch Simson selbst Gott immer wieder ungehorsam wurden, so ist es auch bei uns. Auch wir verlassen Gottes gute Wege immer und immer wieder und wir sind immer wieder auf Gnade und Vergebung angewiesen. Und die kommt uns im Glauben an Jesus zugute und die wird uns auch immer wieder im Abendmahl zugesprochen. Wer Christ ist, folgt dem gleichen Muster Simsons, schwach zu werden, um stark zu werden. Und nur wer eingesteht, dass er schwach ist, dass er Gott braucht, dass er ungerecht ist, dass er Sünder ist, der empfängt auch die Vergebung und die Gerechtigkeit von Jesus. Und die verdiente Strafe für unsere Vergehen, die hat Jesus am Kreuz getragen, indem er sich selbst hingegeben hat. Er wurde abgelehnt, er wurde geschlagen, er wurde gefesselt, ganz allein, schließlich wie Simson begraben und ist auferstanden, hat triumphiert. Und Gott befreit sein Volk durch die siegreiche Niederlage eines einzelnen Retters. Und am Kreuz wurde die Strafe für unseren Götzendienst aufgehoben. Der Tod, den wir eigentlich verdient hatten, sodass Satan nun Gottes Volk nicht mehr erfolgreich verklagen kann. Das Kreuz entmachtete auch die Sünde in unserem Leben. Aufgrund von Jesu Tod am Kreuz kann jetzt der Heilige Geist in unserem Leben und in unseren Herzen die Anziehungskraft auch von allen Götzen überwinden. Und den Sieg Christi in Leben, Tod und Auferstehung, den wollen wir jetzt gemeinsam noch im Abendmahl feiern. Und ich lade euch dazu ein, einfach das, was gerade so an Parallelen oder an Punkten zu Simson und Jesus kam, einfach mit in eine Minute der Stille zu nehmen, um über Simson, Jesus und auch deine eigenen Verfehlungen zu reflektieren und Gott im Stillen auch deine Verfehlungen zu bekennen. Und dann wollen wir gemeinsam das Abendmahl feiern. Herr Jesus, danke, dass wir immer vor dich kommen dürfen, egal wo wir uns gerade befinden, dass wir zu dir beten können, zu dir beten dürfen und dass wir aussprechen dürfen. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Amen. Ja, jeder, der an Jesus glaubt und ihm nachfolgt, ist herzlich eingeladen, nach vorne zu kommen während dem nächsten Lobpreislied. Wir machen das immer gemeinsam, hier vorne einen Halbkreis vor der Bühne zu bilden. Warum machen wir das? Wir machen das, weil wir, so wie das Brot eins ist, wir ein Leib im Glauben in Jesus sind, eine neue Einheit sind, eine neue Gemeinschaft sind. So wie Paulus das auch in 1. Korinther 10, Vers 16 bis 17 sagt. Dort sagte, der Kelch des Segens, den wir segnen, ist ja nicht die Gemeinschaft, die Verbindung des Blutes des Christus und das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft des Leibes des Christus? Denn es ist ein Brot, und so sind wir, die vielen, die wir zur Gemeinde gehören, ein Leib. Denn wir alle haben Teil an diesem einen Brot, an dieser einen Vergebung, an diesem einen Leben, das Jesus für uns hingegeben hat. Wir wollen das Abendmahl dann gemeinsam nehmen, wenn alle gleich von uns Brot und Wein empfangen haben. Deswegen seid ihr herzlich eingeladen, jetzt zu kommen und zu schmecken und zu sehen, dass Gott es gut meint.